Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört eine Predigt über Jeremia 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, klug, stark und reich. Das heißt, viel wissen, viel können und viel haben. Das klingt verlockend und es ist nur allzu verständlich, dass sich der Mensch nach diesen Dingen streckt. Die beste Schule für die Kinder, die berufliche Karriere und ein guter Mental- oder Fitnesstrainer, das sind die Dinge, die zumindest in der westlichen Welt doch sehr hoch im Kurs stehen. Es ist aber auch nur allzu menschlich, dass der, der diesem Ideal immer näher kommt, schnell die Bodenhaftung verliert und am Ende sogar gering auf den herabschaut, der es noch nicht so weit gebracht hat und es wohl auch nie bringen wird. Weil es typisch menschlich ist, darum ist dieses Verhalten auch keine Erfindung unserer Zeit. Hochmut hat es zu allen Zeiten gegeben. Auch als Jeremia sein Prophetenamt ausübte, war Hochmut eine weit verbreitete Seuche, und darum nahm Jeremia im Auftrag Gottes darauf Bezug. Vor allem deshalb, weil menschlicher Hochmut auch vor Gott nicht Halt macht. Im Gegenteil, in seinem Größenwahn ist der Mensch seit Adam und Eva immer wieder versucht, sich über Gott zu stellen und geringschätzig auf ihn herabzuschauen. Dem aber begegnen unsere heutigen Predigtverse mit der Ermahnung: Der Herr liebt Demut. Darum rühme dich nicht deiner Gaben, sondern freue dich über den Geber. Der Herr liebt Demut, darum rühme dich nicht deiner Gaben. Es heißt, so spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Der Prophet soll nicht die Weisheit, die Stärke oder den Reichtum anklagen. Hier werden die Gaben immer unterschiedlich verteilt sein. Was Jeremia aber ablehnt, ist das Rühmen dieser Dinge, als stünden sie allein in der Macht der Menschen. Müssen wir uns hier angesprochen fühlen? Keiner unter uns ist ein Albert Einstein, keiner ein Bill Gates und einen Schwergewichtsweltmeister haben wir auch nicht in unserer Mitte. Und es ist unter uns auch nicht üblich, dass wir gegenseitig mit den Dingen prahlen, die wir haben oder die wir können. Aber ist deshalb alles gut? Das können wir erst entscheiden, wenn wir uns nun genau angeschaut haben, was Jeremia eigentlich anspricht. Der Prophet Jeremia war oft am Verzweifeln. Er musste mit ansehen, wie das Unglück über Jerusalem hereinbrach, und obwohl Jeremia unentwegt predigte, wollte niemand im Volk Israel sehen, worin die eigentliche Ursache für den Untergang des Volkes lag. Lag die Ursache in der Weisheit? Lag sie im Reichtum? Oder lag sie in der Stärke? So einfach war es nicht. Wohl gab es Kluge, Reiche und Starke. Aber das eigentliche Problem lag viel tiefer. In ihrem Reichtum, ihrer Klugheit und in ihrer Stärke haben die Menschen Gott ins Abseits gedrängt. Indem sie sich auf ihre eigene Weisheit, ihren Reichtum und ihre Stärke verließen, haben sie Gott verlassen. Sie beachteten ihn nicht mehr. Schlimmer noch, sie haben ihn bewusst von sich gestoßen. Wenn Gott durch Jeremia zu ihnen sprach, dann haben sie den Propheten zum Schweigen bringen wollen. Ins Gefängnis musste er für seine Botschaft. Ja, in einer Zisterne wollten sie ihn sogar töten. Wozu brauchten sie Gott? Sie waren doch selbst klug genug, um sich aus der gegenwärtigen Not herauszuholen. Sie würden mit den Feinden klug verhandeln und mit einer geschickten Bündnispolitik das Übel abwenden. Sie würden ihren Reichtum einsetzen, um das Land wieder auf Vordermann zu bringen. Sie würden ihre Stärke schon zeigen und im Krieg wie die Löwen kämpfen. Gott, den brauchten sie dafür nicht. Gott war gut für die Tradition, für das nationale Bewusstsein Israels. Mit ihm ließen sich am Tempel gute Geschäfte machen. Die Priester konnten kluge Reden halten und damit ihre Macht erhalten. Und mit dem Selbstverständnis, Gottes Volk zu sein, konnte das Volk und die Armee motiviert werden, im Kampf stark zu bleiben. Mehr aber nicht. Dass Gott etwa das Volk regierte, dass sein Wille das ganze Leben bestimmen durfte, das ließ man ihm nicht mehr zu. Was galt und was die Richtung vorgab, das waren Reichtum, Weisheit und Stärke. Worin der Vorwurf Gottes bestand, den er in unseren Predigtversen laut werden ließ, das wird uns besonders deutlich, wenn wir uns das Wort rühmen etwas genauer anschauen. Das hebräische Wort, das an dieser Stelle steht, lautet Halal. Wir kennen das Wort und wir gebrauchen es selbst in unseren Gottesdiensten. Wir singen es in vielen Liedern aus unserem Gesangbuch. Halleluja, gelobt sei Gott. Mit diesen Worten rühmen wir Gott und beten ihn an. Mit Halal wird göttliche Verehrung zum Ausdruck gebracht. Was aber tut der auf diese Weise seinen eigenen Reichtum, seine eigene Weisheit und seine eigene Stärke rühmt? Er bringt damit zum Ausdruck, worauf er sein Leben gründet, wem er sein Vertrauen schenkt und wem er seinen Dank bringt. Er verehrt sie wie Götter. Er macht sich und seine Gaben Gott gleich. Es ist dieser Größenwahn, gegen den Gott protestiert und der durch Jeremia angeprangert wird und vor dem wir heute alle gewarnt werden sollen. Ja, um diesem Größenwahn zu verfallen, muss man nicht erst klug wie Albert Einstein sein, muss nicht erst reich wie Bill Gates oder stark wie Wladimir Klitschko sein. Nein, dem Größenwahn der sündigen Menschen reicht wenig, um sich voll zu entfalten. Und deshalb sind die heutigen Predigtworte auch für uns selbst ganz wichtig. Im Jakobusbrief finden sich folgende sehr eindrückliche Worte, und jeder, der sie hört, mag sich fragen, wie sie ihn selbst treffen. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. Wenn wir auf unser eigenes Leben schauen, worauf vertrauen wir dann? Wo ordnen wir Gott in unseren Plänen ein? Welche Rolle darf sein Wille bei unseren Entscheidungen spielen? Anders und ganz konkret gefragt, treffen wir unsere Entscheidungen unter Gebet und unter demütiger Beachtung der Worte unseres Herrn? Viel zu oft werden auch heute als erstes die finanziellen Möglichkeiten abgewogen, werden der eigene Verstand und die eigene Stärke in die Waagschale geworfen, statt dass als erstes in aller Demut nach Gottes Willen gefragt wird und er um seine Weisheit, seine Hilfe und seinen Beistand gebeten wird. Erst wenn die eigene Entscheidung feststeht, wenn der Plan gefasst ist, dann wird der Herr noch um seinen Segen dazu gebeten, dann möge er doch bitte auch noch auf den fahrenden Zug aufspringen, weil es irgendwie schon tröstlich und beruhigend ist, ihn dabei zu haben. Aber ist das die Art, wie Gott auf unser Leben Einfluss nehmen möchte? Der Apostel Paulus mahnt uns im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wer aber im Namen des Herrn handeln und reden möchte, der muss als erstes den Herrn befragen, was denn seine Pläne und seine Worte sind. Geschieht das nicht, werden die Rollen vertauscht. Dann ist es Gott, der in unserem Namen handeln und reden soll. Ob er das tut? Nun mag wohl keiner von uns vorsätzlich so falsch mit Gott umspringen wollen, und wir haben ja unseren Verstand, unser Vermögen und unsere Stärke auch dazu bekommen, dass wir sie in diesem Leben gebrauchen. Es wäre ebenso falsch, diese Gaben nicht zu gebrauchen und in schwärmerischer Art und Weise die Hände in den Schoß zu legen, weil Gott ja schon alles regeln wird. So nicht. Aber der Herr liebt Demut. Das heißt, dass wir uns nicht unserer Gaben rühmen sollen. In der Weise, dass wir die Gaben zu Göttern machen. Unser Vertrauen darf nicht auf den Gaben ruhen. Unsere Gaben dürfen nicht unsere Pläne bestimmen. Leider ist es seit dem Sündenfall so, dass Gottes gute Ordnungen ins genaue Gegenteil verkehrt werden. Wie soll es auch anders sein in einer Welt, in der der Durcheinanderwerfer, der Teufel, sein Unwesen treibt? Damit wir ihm aber nicht immer wieder auf den Leim gehen und damit wir wachsamer gegenüber seinen Angriffen sind, darum wollen wir heute ganz besonders aufmerksam auf die Worte Gottes achten, die er uns durch den Propheten Jeremia sagen lässt. Der Herr liebt Demut. Darum rühme dich nicht deiner Gaben, sondern freue dich über den Geber. Durch Jeremia spricht Gott: Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Rühmen ist nicht verboten, Anbetung ist nicht verboten. Im Gegenteil, wer das Halal anstimmen will, der kann und soll es tun, nur dass er sich genau überlegen soll, was oder wen er rühmt. Das Rühmen, das uns nun vor Augen gestellt wird, das Halleluja, hat nichts mehr mit Eigenlob zu tun. Es rühmt nicht die eigene Stärke, die eigene Weisheit oder den eigenen Reichtum, nein. Das Rühmen, das in Demut vor dem Herrn geschieht, rühmt die Klugheit des Glaubens. Vor der Welt kann diese Klugheit nicht bestehen. In der Welt spielt Gott ja keine Rolle mehr. Und das, was unser Vers nun den weltlichen Götzen entgegenstellt, ist alles andere als ansprechend. Weisheit, Stärke und Reichtum gelten vor den Menschen. Von Gott aber kommt Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Das alles sind Dinge, mit denen man sich in der Welt nichts kaufen kann. Vielmehr scheint oft der Dumme zu sein, der darauf seine Hoffnung setzt und der sich davon in seinem Leben leiten lässt. Aber ist er das wirklich? Was bedeutet es, dass Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit bei Gott Gefallen finden? Das, was vor Gott gilt, das kommt auch von ihm. Und wenn wir uns rühmen wollen, dann wollen wir uns unseres Glaubens rühmen. Mit Paulus lasst uns sprechen: Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Warum ist solches Rühmen besser? Weil wir dann auf das unsere Hoffnung und unser Vertrauen setzen, was wirklich hilft und wirklich trägt. Gott selbst hat uns gezeigt, was es heißt, barmherzig zu sein. Seine Barmherzigkeit wird uns in seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, deutlich. Gott hat sich in seinem Handeln gegenüber uns Menschen nicht etwa von den Möglichkeiten seiner Allmacht leiten lassen. Er hat uns auch nicht aus seinem göttlichen Recht heraus gestraft, nein. In seiner Liebe zu uns hat Jesus die Sünden der ganzen Welt auf sich geladen und für sie die Qual und den Tod am Kreuz erduldet. So ist uns Recht und Gerechtigkeit widerfahren. Und das, was wir von unserem barmherzigen Gott erkannt haben, was uns im Glauben hat klug werden lassen, das darf und das soll sich nun auch in unserem alltäglichen Leben zeigen. Wie geschieht das? Der Apostel Paulus hatte den Christen in Korinth viele ernste Worte zu schreiben gehabt. Für die Christen in dieser jungen Gemeinde war es schwer, sich von dem loszusagen, wofür sich die ganze Welt in ihrem Größenwahn rühmte. Sie achteten noch immer die, die mit großer Gelehrsamkeit oder mit Stärke und Reichtum vor der Welt etwas galten. Diese Art fand sich leider auch in der Gemeinde wieder, so dass die Predigt des einfachen Evangeliums einen schweren Stand hatte. Diesen Christen in Korinth rief der Apostel Paulus in Erinnerung: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Und weiter schrieb er ihnen mit Blick auf unsere Predigtverse: Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, Jeremia 9, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der Herr liebt Demut. Und diese Demut, die sucht er auch bei uns. Demut ist der Mut, sich unter einen anderen zu beugen, den Mut zu haben, einem anderen zuzutrauen, dass er klüger, stärker und reicher ist als man selbst. Diese Demut sucht der Herr bei uns. Wahre Weisheit besitzt der, der klug genug ist, den Herrn in seiner Barmherzigkeit, seinem Recht und seiner Gerechtigkeit zu erkennen. Denn allein diese Dinge können ihm das geben, was mit keinem Geld der Welt zu kaufen ist. Das ewige Leben, den Trost und die Hoffnung der Auferstehung, das Wissen um die Gnade Gottes in Jesus Christus, das alles erfassen wir nicht mit der Weisheit dieser Welt und ergreifen es auch nicht mit der Stärke unseres Armes. Darum lasst uns Gott um Demut bitten, Demut, die er liebt. Und weil er sie liebt, darum rühme dich nicht deiner Gaben, vielmehr danke für sie und sieh in ihnen die Aufgabe, die du im Reich deines Herrn erfüllen kannst. Ja, statt dich selbst der Gaben zu rühmen, freue dich über den Geber aller guten Gaben, vor allem aber freue dich darüber, dass er dir barmherzig ist und dir Recht und Gerechtigkeit erworben hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.